Zu Gast bei Uschi Fellner ist Universitätsprofessorin Dr. Daniela Zagnon. Sie ist einerseits Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde und pädiatrische Intensivmedizin, andererseits klinische Virologin. Als Ärztin betreut sie täglich über 100 Patienten mit den verschiedensten Erkrankungen und als Virologin hat sie ein breit gefächertes Wissen um Infektionskrankheiten und Impfungen. Sie erklärt uns, warum man Epidemien nur beschränkt wegimpfen kann und wie man damit leben lernt.
Das Thema Impfen spaltet die Nation. Universitätsprofessor Dr. Daniela Zagnon bringt jetzt Licht ins Dunkel. Speziell in diesen Pandemiezeiten hört man oft von neuen Impfstoffen. Wie sicher sind denn diese neuen Impfstoffe und was können sie?
Auf diesen Podcast haben viele Hörer gewartet. Wir kommen zu der Entstehung und Wirksamkeit der neuen Corona-Impfstoffe. Wir werden im Anschluss über Sicherheit und die Kinderimpfung sprechen. Zu Anfang muss ich Ihnen erklären, was Nukleinsäuren sind, welche Aufgabe sie in den Zellen haben und wie weit das Forschungsgebiet der Life Sciences uns bringen kann. Nucleus ist Latein, der Kern. Die Zelle ist der Baustein des Lebens. Hier spielt sich alles ab. Im Zellkern ist der genetische Code durch die Position einiger bestimmter Nukleinsäuren durch deren Aneinanderreihung festgelegt. Der genetische Code ist jener Notenschlüssel, der bestimmt, ob man als Regenwurm oder als kleines Mädchen auf die Welt kommt. Alles Leben wird in den Nukleinsäuren kodiert. Diese liegen entweder als Desribonukleinsäure, DNA, oder Ribonukleinsäure, RNA, in einem spiralförmigen Doppelstrang vor. Seit Watson und Crick 1945 nennt man sie Doppelhelix oder Einzelstrang. Im Zellkern befindet sich die DNA, die als Doppelstrang vorliegt, der sich für die Zellteilung entwindet, besser gesagt in zwei Einzelstränge teilt. Für die Bildung von biologischen Systemen benötigt man auch Eiweiße oder Proteine. Im genetischen Code der Nukleinsäure ist die Bildung von Proteinen festgelegt. Die DNA im Zellkern kodiert die zu bildenden Proteine und damit später die Körpersysteme. Dazu braucht sie allerdings die Einzelstrang-RNA und die arbeitet außerhalb des Zellkerns, in den sogenannten Ribosomen. Stellen Sie sich die Zelle als kleine Fabrik vor, da ist immer etwas los. Wenn sich die Zelle nicht vermehrt, liegt die DNA als Doppelstrang im Zellkern vor. Eine Boten-RNA liegt als Einzelstrang vor und arbeitet als Götterbote. Man nennt sie daher Messenger-RNA. Sie bringt die Nachricht vom Zellkern zu den Proteinfabriken in den Ribosomen außerhalb des Zellkerns. Heute machen wir Antikörper gegen Covid-19, heißt der Befehl aus dem Cockpit. Wir haben einen Eindringling. Nun geben die Ribosomen den Auftrag an die Transfer-RNA, so viele und spezifische Moleküle heranzuschaffen, die sie benötigen, um in ihrer Fabrik einen Antikörper gegen Covid-19 zu bauen. Und es werden Antikörper gebaut, wie in einem Kochbuch. Seit 20 Jahren arbeitet nun die Biotechnologie anhand dieses Wissens an der Entwicklung einer Impfstrategie, die sich die Arbeit der Zellfabriken zu Dienste macht. Aber gehen wir noch einmal zu den Lebendvakzinen zurück. Dr. Jenner hat sich 1776 die Beobachtung zunutze gemacht, dass ähnliche Viren nicht zu den gefürchteten Krankheiten führen. So arbeitet man auch mit nukleinsäurebasierten Impfstoffen. Sie produzieren Antikörper, die glauben, dass es sich um einen echten Virus handelt. Dazu müssen im Labor biotechnologisch falsche RNA-Viren gebaut werden, die sich in unsere RNA eingliedern und falsche Viren produzieren. Damit Sie das besser verstehen, erkläre ich die Infektion in diesem Fall anhand einer Corona-Infektion. Der zukünftige Patient wird durch einen Corona-Infizierten angehustet und mit einer hohen Virusmenge infiziert. Der Rachenraum füllt sich sofort mit Virionen, die im Nasenrachenraum vorliegenden Antikörper versuchen sofort die Eindringlinge zu neutralisieren. Dies gelingt meistens sehr gut, Allerdings sind Raucher durch vorgeschädigte Zilien in den Zellen abwehrschwächer. Falls das allerdings nicht gelingt, dringt der Virus in die Bronchien und in schwersten Fällen in die Lunge ein. Nun gehen wir in die mikroskopische Ebene. Das Virus gelangt in den Körper, damit in die Zellumgebung und dringt durch die Zellhaut in die Zelle. Dort kann er sich nicht selbst vermehren. Dazu nimmt er die RNA des Wirtes, in dem Fall des Menschen. Diese baut dann einfach viele Viren in ihrer Zellfabrik. Wenn sehr viele Viren gebaut wurden, schädigt das die Zelle, sie stirbt ab. Und es fallen sehr viele Viren, die wieder neue Zellen befallen, in den freien Raum zwischen den Zellen. Natürlich werden auch Antikörper in den Immunzellen, in den Zellfabriken gebaut, aber dazu braucht es ein gutes Immunsystem. Hier beginnt der Marathon. Je schneller, desto besser. Zu Beginn der Forschung stand die Hypothese, ob man durch die Täuschung der Nukleinsäure die Zellfabrik dazu bringen kann, in den immunkompetenten Zellen spezifische Antikörper zu produzieren. Alle aktuellen Studienergebnisse bestätigen diese Hypothese. Nach biotechnologischer Veränderung des Virus im Labor wird bei der Impfung das Serum appliziert. Dieses dringt in die Zelle ein. Die gebaute, leicht veränderte RNA baut sich in die Wirts-RNA ein und die Zelle produziert viele falsche Viren. Hier kann es schon zu Risiken kommen. Wie weit schaden diese falschen Viren den geimpften Menschen? Alle Studien bisher ergeben keine wesentlichen Schäden. Allerdings sollten vorerkrankte Menschen sich unbedingt mit einem Experten unterhalten. Ich hatte erst vor kurzem eine Mutter mit einer Guillain-Barré-Erkrankung des Nervensystems. Hier liegen die Daten kontrovers. Daher habe ich der Patientin vorerst vor der Impfung abgeraten. Ein zweites Risiko kann entstehen, falls die gefälschten Viruspartikel ähnliche Krankheitssymptome hervorrufen, so gesehen bei Herzmuskelentzündungen. Das geschieht nicht oft, sollte aber sehr genau beobachtet werden. So wissen wir auch noch nicht die sehr wenigen, aber sehr schweren Kawasaki-Syndromfälle bei Kindern nach einer Corona-Erkrankung zu deuten.
Soll ich ein 12-jähriges Kind impfen lassen oder nicht? Und wie schaut die Zukunft für 5-jährige Kinder und für Babys aus?
Beim Thema Kinder werden sogar die Impffreunde emotional. Für die alteingesessenen Impfungen kann ich mit bestem Wissen und Gewissens und der Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation eine Zusage machen. Lassen Sie Ihre Kinder gegen Masern, Tetanus und mit allen anderen erprobten Impfstoffen impfen. Für die neue Corona-Impfungen kann ich mich nur auf die aktuelle Datenlage berufen. Und die ist sehr mager. Ab dem 12. Lebensjahr sind sie zugelassen. Ab dem 14. Lebensjahr dürfen die Kinder selbst entscheiden. Unter 12 Jahren wird sehr zeitnah eine Studie der Firma BioNTech, der EMA, zur Zulassung vorgelegt. Unser Gesundheitsminister prescht da gerne vor. Noch einmal, die Datenlage ist mager und die Kinder werden sehr selten krank. Das Argument, sie stecken Erwachsene an, lasse ich nur gelten, wenn wir Daten zum Virusload der Kinder und damit der verbundenen Ansteckungsfähigkeit haben, die es aber noch nicht gibt. Wie hoch muss der Virusload bei angesteckten Kindern sein, um andere anzustecken? Das wissen wir einfach nicht. Oder andersrum, unter welchem Virusload, wir nennen das Threshold, sind Kinder für andere nicht mehr ansteckend? Und Babys? Dazu gibt es weder Daten noch eine Zulassung und ich rate ab. Vielleicht gibt es irgendwann einen Totimpfstoff und dann sehen wir weiter.
Ich habe gehört, dass viele Eltern ihre Kleinkinder und auch Babys off-label impfen wollen. Findest du das ethisch vertretbar?
Diese Erfahrung mache ich gerade. Täglich rufen Eltern an und wollen ihre Kleinkinder und Babys Corona impfen. Dazu muss man sagen, dass die Impfung in dieser Altersgruppe nicht zugelassen ist. Ich darf noch einmal an die Meta-Analyse erinnern. Kinder werden nicht krank. Einen nicht zugelassenen Impfstoff gegen Gesunde einzusetzen, halte ich für unethisch. Eine Off-Label-Genehmigung halte ich geradezu für gefährlich.